Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, herzlich willkommen bei der Tischlesung vom Buch Maria, Mutter und Gefährtin Christi, erschienen im St. Ulrich Verlag Augsburg. Sprecher Georges Englin. Wir hören heute das vierte Kapitel mit der Überschrift «Die Sühneforderung Gottes». Als Kurzevangelium erweist sich die Botschaft von Fatima zuerst darin, dass sie den Menschen einer gottentfremdeten Welt die Wirklichkeit und Lebendigkeit Gottes von Neuem zum Bewusstsein bringt. Nicht nur die mit der Botschaft verbundenen übernatürlichen Ereignisse, Erscheinungen, Visionen, das Sonnenwunder und die aufgetretenen Heilungswunder, beweisen, dass Gott mit seiner Macht und Liebe in besonderer Weise der Welt und der Geschichte der Menschheit nahe ist. Auch Sinn und Inhalt der Botschaft sprechen von der besonderen Weltzugewandtheit Gottes und seinem Wirken an der Menschheit. Die Botschaft spricht näherhin von dem Gott, der die Rettung der Menschheit von der Sünde durch Sühne verlangt, wie sie grundlegend durch das Erlösungswerk Christi geleistet wurde. Schon der Bericht über die erste Erscheinung enthält die Forderung der Hingabe an Gott als Sühne für die vielen Sünden, durch welche die göttliche Majestät beleidigt wird. Der Gott, der sich in dieser Botschaft zu erkennen gibt, ist also der Gott und Vater Jesu Christi, der das Opfer und die Sühne fordert, dies aber nicht aus kleinlichen menschlichen Beweggründen, sondern aus seiner Barmherzigkeit und Liebe. Es ist im Grunde eine Botschaft der Erlösung an eine Welt, die angeblich der Erlösung nicht mehr bedarf und darum nicht mehr weiß. Hier ist etwa an das Wort des Neomarxisten Habermas zu denken, der erklärte, dass in der modernen industriellen Gesellschaft zum ersten Mal der Verlust der Erlösungshoffnung und Gnadenerwartung als ein allgemeines Phänomen festzustellen sei. Das Wort trifft allerdings nicht den wahren inneren Zustand der Menschheit, deren Erlösungsbedürftigkeit nicht geleugnet werden kann. Im Kern der Botschaft von Fatima steht der Sühnegedanke, der im Werke Jesu Christi verankert ist, der aber von den Menschen mitverwirklicht werden soll. Gerade diese Wahrheit findet heute manchen Widerspruch, angeblich im Namen einer würdigeren und reineren Gottesvorstellung. Das zeigen etwa die kritischen Fragen: Wie kann der unendliche Gott so pedantisch sein und für die Sünde eine Sühneleistung fordern? Wie kann er dafür das grausame Mittel des Todes Jesu wählen und im Anschluss daran die harten Opfer der Menschen, die er auch von den Seherkindern von Fatima verlangte? In die gleiche Richtung weist die Frage: Wie kann der gewaltige, das Geschöpf unendlich überragende Gott von diesem geringen Geschöpf, das heißt vom Menschen, überhaupt beleidigt werden? Aber bei solchen Einwänden wird ein Zug an der geheimnisvollen Wirklichkeit Gottes nicht beachtet und bedacht, den die Seherkinder sehr wohl erkannten, wenn sie bei der Wiedergabe der ersten Forderung Marias von der göttlichen Majestät sprachen, welche durch die vielen Sünden beleidigt wird. Hinter dem Wort von der göttlichen Majestät steht die Ahnung oder gar die Erfahrung der Makellosigkeit, des Glanzes und der Heiligkeit Gottes. Von der Heiligkeit Gottes wird die Sünde nicht nur in ihrer Dunkelheit, in ihrer Unreinheit und Bösartigkeit entlarvt, sie wird von ihr auch als das Gottwidrige abgestoßen, distanziert. Vor dem Heiligen ist sogar der Prophet ein Mann mit unreinen Lippen, der sich vor Gott verloren fühlt. Darum kann der heilige Gott die Sünde nicht neben sich dulden, er kann sie nicht unbeachtet lassen oder sie großzügig übersehen. Sie ist ja der radikale Gegensatz und Widerspruch zu seiner Heiligkeit, ein Angriff gegen diese und eine Beleidigung seiner Würde. Der Mensch, der der Majestät Gottes inne wird, begreift, dass Gott nicht in menschlich verstandenem Sinn verletzt, gekränkt oder verwundet werden kann. Er ist nicht verletzlich und innerlich verwundbar wie ein Mensch. Gott selbst erfährt dadurch keine Einbuße und keine Minderung, wie das bei der Beleidigung selbst der höchstgestellten menschlichen Persönlichkeit geschehen mag. Die Einbuße erleidet nicht Gott, sondern der Mensch. Und dennoch ist es wahr, dass die Sünde seinem Willen widerspricht, dass der Sünder Gottes Liebe und Gnade zurückstößt, dass er der Durchsetzung der Ehre Gottes in der Welt Widerstand entgegenbringt. Ein solcher Widerstand zum Angriff auf das Wesen Gottes muss dem Menschen selbst zum Unheil werden und ihm zum Unglück gereichen, weil er sich damit der Liebes- und der Lebenskräfte, auf die er als Geschöpf angewiesen bleibt, beraubt und zuletzt sein eigenes Leben verwundet und zerstört. Aber Gott reagiert auf diesen Angriff nicht wie ein gekränkter Mensch. Im Gegenteil, die Antwort und Reaktion erfolgt mit dieser seiner Heiligkeit und aus ihr heraus. Nun will er seine Heiligkeit im Sünder zur Durchsetzung bringen und sie dem Sünder zum Heil werden lassen. Die Sünderliebe Gottes. Indem Gott seine Heiligkeit im Sünder zur Durchsetzung bringen will und dazu die Erlösung durch Jesus Christus ins Werk setzte, handelt er aus Liebe. In Gott sind Heiligkeit und Liebe nicht voneinander zu trennen. Die Heiligkeit besteht in dem Glanz, den die Fülle des göttlichen Lebens und der Liebe um sich breitet. Deshalb ist jedes Wirken Gottes an Welt und Menschen die freie Tat seiner Liebe. Dies gilt gerade auch für das Wirken Gottes an der in Sünde gefallenen Welt wie am Sünder. Dazu sagt der Prophet Ezechiel als Wort des Herrn: Habe ich denn Wohlgefallen am Tode des Frevlers und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinem Wandel bekehre und am Leben bleibe? Darum ist derselbe Gott, der die Sünde hasst, um den Sünder unablässig mit seiner Gnade und Liebe bemüht, er geht ihm geradezu nach, wie der gute Hirte des Gleichnisses dem verlorenen Schafe nachgeht. In der Art und Weise, wie Jesus sich im Gleichnis vom verlorenen Sohn in dessen Not und Elend versenkt, wird die den Sünder nie verlassende, sondern ihn begleitende, ihn beständig umhegende Liebessorge Gottes offenbar. Der heilige Paulus hat dieser eigentümlichen Sünderliebe Gottes kraftvollen Ausdruck verliehen in dem Hinweis, dass die Erlösung bereits erfolgte, als die Menschen noch im Zustand der Sünde befangen waren. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer Kapitel 5, 8. Diese Liebe Gottes gegenüber dem Menschen hat sich als gekreuzigte Liebe in der Welt geoffenbart. Immer ist die Leidenswillige, die das Leid aufnehmende und die durch das Leid geprüfte Liebe die reinste, lauterste und selbstloseste. Ihr höchstes Maß gewinnt sie dort, wo sie gleichsam todesmutig wird und für den anderen selbst den Tod auf sich nimmt. Darauf weist der vierte Evangelist mit den Worten hin: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Darum heißt es auch vor dem Abschiedsmahl Jesu: Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Diese Vollendung der Liebe geschieht im aus Liebe angenommenen Opfertod am Kreuz. Der Liebestod Christi war die angemessenste Antwort auf den von der Sünde verursachten Tod der Menschheit. Der Liebestod des Erlösers vermochte den Sündentod am entschiedensten zu überwinden und ihn in neues Leben umzuwandeln. Der heilige Gott ist ein Gott der Liebe und des Lebens, der sich mit der Lieblosigkeit und dem Tode, die in der Sünde angelegt sind, nicht abfindet. Er will die Aufhebung der Gottesfeindschaft des Sünders zugunsten einer neuen Gottesfreundschaft, die Wandlung des Todes zum Leben, die Umgestaltung des Sünders zum Gerechten und Gottliebenden. Bei all diesem Liebeswerben Gottes um den Sünder nimmt er ihn jedoch als Menschen ernst. Er betrachtet ihn wie einst das auserwählte Volk, also den Partner seines Bundes, der auch bei der Schließung des neuen Bundes mit seinem Willen und seiner Freiheit beteiligt sein soll. Gott will die Erlösung von der Sünde nicht gewaltsam vollziehen oder sie mechanisch am Sünder ablaufen lassen. Er will sie vielmehr in der Weise der Umkehr des Sünders, dazu gehört unter dem Einwirken der Gnade die innere Aufarbeitung der Sünde, die Umwendung des Herzens. Der Vater des Gleichnisses nimmt den verlorenen Sohn auf, weil er innerlich umgekehrt ist und sich gewandelt hat. Diese Umkehr aber geschieht in der Sühne. Sühne als Tat der Liebe. Dass Gott, zuerst in Jesus Christus, die Menschheit durch eine Sühnetat von der Sünde befreite, und dass nun jede Befreiung von Sünde auf dem Weg der Sühne erfolgt, geht vielen heute nicht mehr ein. Sie halten sich an einen angeblich vollkommenen Gott, der in seiner Großmut die Sünde bedingungslos verzeiht und sie gleichsam immer schon verziehen hat. Leiden und Kreuz Jesu Christi wären dann keine Taten der Sühne und der Erlösung mehr, sondern nur Zeichen für die restlose Vereinigung oder Solidarisierung Jesu Christi mit der Menschheit. So gesehen würde sich die Befreiung von Sünde nicht zwischen Gott und den Menschen, auch nicht dem Gottmenschen, vollziehen, sondern allein in einem immerwährenden und andauernden Verzeihungsakt Gottes. Es wäre, wie man kritisch einwenden könnte, ein Gott, der nach dem allzu menschlichen Grundsatz handelte: Alles verstehen heißt alles verzeihen. Bei Menschen verlören die von den Seherkindern geforderten Opfer und Leiden als Sühne für die vielen Sünden ihren Sinn. Dagegen steht die Kernbotschaft von Fatima, die hier nur die Wahrheit der Heiligen Schrift in zeitgemäßer Akzentuierung wiedergibt. Der Gott der Sünderliebe will das Opfer des Kreuzes zur Entsühnung der Sünde. Er will dies aber nicht aus einer einseitig gefassten Gerechtigkeit heraus oder gar aus Vergeltungs- oder Rachegelüsten, sondern gerade aus seiner heiligen Liebe heraus, die er gleichsam sich selbst schuldig ist und die er dem Menschen frei gewährt. Denn das ist ja wohl im Glauben deutlich zu erkennen. Der Gott, der den Sünder in das Geschehen der Entsündigung einbezieht, der ihn in der Sühne an der Aufarbeitung der Sünde beteiligt, der bezeigt dem Menschen gegenüber einen größeren Ernst, Er achtet, schätzt und liebt den Menschen mehr, als das ein Gott täte, der nur verzeihen würde und die Sünde einfach vergäße. Das wäre die Verleihung einer billigen Gnade, die weder der Größe des heiligen Gottes noch der Bedeutung der menschlichen Person entspräche.